Hallo und willkommen beim Gamers Global Podcast. Ihr hört die 6. Ausgabe. Mein Name ist Alex und wir wollen heute Abend wieder über neue Spiele und vor allen Dingen Neuigkeiten aus der Branche reden. Und wir, das sind wieder einmal meine Kollegen Philipp Spilker.
Moin.
Kevin Stich.
Hallo.
Und Fabian Knopf.
Abend.
Und wir haben, weil Gamers Global eine Seite zum Mitmachen ist, haben wir uns wieder einen User eingeladen, der uns heute Abend begleiten wird. Und das ist heute Abend Sven. Hallo Sven.
Grüezi.
So, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mitzumachen. Und Sven, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, wie du zu Gamers Global gekommen bist.
Wie ich zu Gamers Global gekommen bin? Ich habe mich angemeldet. Und zwar ist das schon diese 18 Monate her, glaube ich, ne?
Und einfach. Okay, ja, wie hast du denn Gamers Global gefunden?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht.
Gut.
Ich war da, hab mich angemeldet und bin geblieben.
Seitdem bist du glücklich.
Absolut.
Okay, und was machst du denn auf Gamers Global?
Was ich auf Gamers Global mache? Mitmachen. Das heißt, ich schreibe fleißig News, Artikel, neuerdings auch Tests. Bin in der Redaktion tätig, das heißt, helf anderen bei ihren ersten Schritten und ansonsten für die allgemeine Bespaßung des Volkes selbstverständlich.
Und wenn du nicht gerade bei Gamers Global unterwegs bist, was machst du dann?
Wenn ich nicht gerade für Gamers Global News schreibe, dann schreibe ich für mein Brötchen Spender News. Ich mache das professionell mittlerweile, den Sport.
Also quasi Gamers Global als Karrieresprungbett? Sag ruhig ja.
Ja, es ist traurig, aber ja.
Wieso ist das traurig? Warum denn?
Nein, ist okay. Also ich habe euch angefangen, klar, und bin so mehr oder weniger auch ins professionelle Geschäft gerutscht, genau.
Gut, aber das ist ja schön, dass du trotzdem noch Gamers Global treu geblieben bist und auch für uns hin und wieder schreibst und auch einen Test aktuell, und da reden wir auch gleich drüber. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über ein sehr aktuelles Spiel, und zwar Dead Space 2. Und das hat für uns der Kevin getestet.
Genau, und zwar wer Dead Space 1 bereits gespielt hat, wird sich auch in Dead Space 2 ziemlich schnell einfinden. Und zwar kämpft man als Ingenieur Isaac Clarke gegen die Necromorphs, also fiese Viecher mit zu vielen Gliedmaßen, und die muss man ihnen abschießen, um sie zur Strecke zu bringen. Das hört sich blutig an und ist in der Realität des Spiels noch viel blutiger, als sich's anhört. Und zwar habe ich den ersten Teil im Dezember erst durchgespielt, also 2010, und glaube, dass ich es deswegen relativ gut miteinander vergleichen kann. Und zwar ist meiner Meinung nach Dead Space 2 ist atmosphärischere, ist dichtere Spiel, also von den Angstmomenten, der Panik etc. Und Dead Space 1 macht aber meiner Meinung nach bestimmte andere Dinge besser, und zwar die Lichtwechsel. Damit meine ich einfach, dass man Szenen hat, in denen man gewissermaßen im Dunkeln rumläuft und vom Prinzip andauernd Panik hat, weil einem jederzeit was anfallen kann. Und dann gibt es wieder ruhigere Passagen, in denen es dann Hölle leuchtet ist und man einfach mal kurz durchschnaufen kann. Und Dead Space 2 lässt einem da deutlich weniger Zeit, um sich mal zu erholen. Und das ist dann meiner Meinung nach schon zu viel des Guten. Aber wer mit diesen ganzen Schockmomenten etc. und mit der enorme Brutalität, die nochmal gesteigert ist im Vergleich zum Vorgänger, zurechtkommt, findet derzeit kein besseres oder atmosphärisches Spiel in diesem Genre.
Also mit dem fehlenden Lichtwechsel, da meinst du vor allen Dingen, dass Dead Space 2 insgesamt sehr viel düsterer ist. Also diese Passagen, wo man wirklich nur im Dunkeln rumläuft, nur noch mit seiner Taschenlampe, die überwiegen.
Genau. Und was ich damit vor allem meine, ist, dass selbst in den Szenen, in denen man eigentlich nicht wirklich angegriffen wird, hat man vom Prinzip trotzdem die ganze Zeit Angst. Und dadurch erholt man sich einfach nicht wirklich. Und dadurch ist es stellenweise, oder war es mir stellenweise zu krass. Wenn man dann probehalber den Schwierigkeitsgrad mal runterstellt, dann relativiert sich das aber wieder. Also dann büßen einfach die Gegner massiv an Schrecken ein.
Ja. Ich spiele es derzeit auf Survivalist und ich finde, das ist schon eine ziemliche Packung. Also, das ist ja erst der dritthöchste Schwierigkeitsgrad eigentlich von 5.
Genau, danach kommt noch Zealot.
Genau,
Zealot und dann der Hardcore-Modus.
Und also, puh, also finde ich schon echt eine Ansage und frage mich echt, wie man das packen soll, das im Hardcore-Modus durchzuspielen. Aber also mir gefällt es auch sehr gut. Ich habe auch den ersten Teil geliebt, besonders wegen der Soundkulisse. Und finde die auch im zweiten Teil wieder sehr gelungen. Also alleine durch die Geräusche, die man so hört oder die Sounds, entsteht schon ganz viel von diesem, ja, Grusel möchte ich nicht sagen, sondern eher von dieser panischen Atmosphäre. Und weiß nicht, vielleicht bin ich schon abgestumpft durch Teil 1, aber ich war von den Todesanimationen, die ich bisher so gesehen habe, nicht mehr so geschockt, wie das noch zu Teil 1 der Fall war. Da habe ich mich echt teilweise vom Bildschirm weggedreht und inzwischen rechne ich fast damit, dass das irgendwie wieder ziemlich eklig wird. Aber ich finde irgendwie, es passt zu dem Spiel und weiß ich nicht, von daher möchte ich es auch gar nicht so kritisieren. Weil, keine Ahnung, ich finde, das hat sich inzwischen so für das Dead Space-Universum etabliert, dass es auch irgendwie komisch wäre, wenn sie da jetzt auf einmal total die Notbremse ziehen würden und ja, da die Brutalität oder den Ekel runterschrauben.
Ja, aber diese Säuglinge zum Beispiel, also quasi Babys mit aufgedunsenen Gesichtern.
Und ich finde das nur konsequent, wenn sie dann die komplette Stadt zeigen, dann wäre es meiner Meinung nach, würde es ein bisschen was von der Atmosphäre zerstören, wenn sie dann wirklich nur ausblenden und sagen, hey, bei uns laufen nur erwachsene Männer und Frauen rum. Ich meine, natürlich, das ist nicht jedermanns Sache, aber hey, das Spiel ist ab 18 und ich finde jetzt auch den Sprung in Sachen Gewalt finde ich jetzt vom ersten zum zweiten Teil gar nicht mal so schlimm. Also der erste war ja schon nicht zimperlich. Und aber ich habe es auch jetzt erst nur 3 oder 4 Stunden mal gespielt und ich kann das bestätigen, es ist ein schönes Spiel, vor allen Dingen auch die Soundkulisse, die Philipp erwähnt hat, in der Surround-Anlage im abgedunkelten Zimmer, das hat schon was für sich, da haben sie wieder ganze Arbeit geleistet und dass es halt wirklich dunkel ist, das zerrt an den Nerven, also ich kann so ein Spiel auch nicht länger als ein paar Stunden am Stück spielen, dann brauche ich einfach eine Pause.
Aber wenn du erst 3 Stunden gespielt hast, hast du diese Säuglinge dann überhaupt schon gesehen?
Ja, ich habe schon eine Passage erlebt, wo mich ganz viele von den Säuglingen angegriffen haben, ja.
Es gibt aber 2 Arten von diesen Kinder-Aliens. Es gibt noch kleinere. Wahrscheinlich hast du nur die ersten
Säuglinge. Also das waren Kinder, die nackt auf mich zugelaufen sind.
Die Säuglinge sind wirklich Babys. Die krabbeln. Die krabbeln und geben Baby-Glucksgeräusche von sich und sprengen sich dann in die Luft. Und es gibt dann halt auch eine Szene, wo so ein Baby unter Babygeräuschen zu vermutlich seiner Mutter geht und die ihn dann so in den Arm nimmt und man hört noch eben so Glucksen etc. Und man steht halt vor einer Scheibe und blickt auf die Szene rein und dann explodiert der Säugling und das Blut spritzt halt so, dass es die komplette Plexiglasscheibe oder was auch immer das ist, bedeckt.
Okay, gut, die Stelle habe ich wirklich noch nicht erlebt, aber mein Gott, die USK hat gesagt, dass ich als Erwachsener das in Deutschland ungeschnitten spielen darf und der USK glaube ich und selbst das bayerische Appellationsverfahren hat daran nichts geändert, von daher ist das alles okay. Ich habe schon schlimmere Dinge in Videospielen gesehen.
Ja, also der Gewaltgrad ist schon sehr hoch, das muss man wissen, wenn man es spielt, aber mein Gott. Wenn man es weiß, kommt man damit ganz gut klar.
Seltsamerweise dachte ich bei der E3, als sie da diese Szene in der Unitology Church gezeigt haben, wo das erste Mal diese komischen Sichelbabys auf dich zurennen, da habe ich noch gedacht, oh Mann, ob das mal nicht zu viel wird. Und seltsamerweise bin ich jetzt, wo ich das spiele, auch von dieser zweiten Art von eher kindlichen Gegnern irgendwie nicht so geschockt, wie ich das gedacht hätte. Vollkommen im Kontrast zu Dante's Inferno, weil du da ja auch solche babyartigen Gegner hast. Das ist ja auch von Visceral Games entwickelt. Und da fand ich's richtig krass. Und da habe ich mir auch gedacht, das muss jetzt nicht sein.
Aber ich finde diese, die heißen glaube ich The Pack oder The Swarm. Ich bin mir nicht sicher. Pack, genau. Aber das sind ja nicht wirklich Säuglinge. Das sind ja quasi Kleinkinder und die sind auch so stark verändert, dass sie ganz klar den Necromorphs zuzuordnen sind. Das ist bei den Säuglingen auch der Fall. Aber wenn du denen begegnest, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, Philipp, dann schau denen mal ins Gesicht. Die haben halt tatsächlich so ein aufgedunsenes Kindergesicht.
Also so nah sind die bisher nie rangekommen.
Also es ist schon ein bisschen makaber. Ich habe mir das schon auch gedacht, als man da in diesem, was ist das, eine Grundschule oder so, also wo man das erste Mal denen begegnet, ja, und ganz viele auf einen zukommen, wenn man sie nacheinander einfach zerplatzen lässt. Also ja, man denkt sich schon irgendwie, was mache ich da eigentlich gerade? Aber
gut, wir sind uns aber trotzdem alle einig, dass es ein tolles Spiel ist. Ja, jetzt mal mit Säuglinge hin oder her. Und bevor wir jetzt irgendwie das bayerische Sozialministerium auf den Plan rufen und gegen diesen Podcast appellieren lassen, Dead Space 2 hat ja auch einen Multiplayer-Modus. Den haben Philipp und Fabian ausprobiert. Ja. Wie läuft es denn da ab? Spielt man da auch als Säugling?
Nee, da spielt man aber unter anderem als Pack. Oder man schlüpft in die Haut von diesen Viechern mit Tentakeln, die an der Wand sitzen und dann so auf dich schießen. Ich glaube, das ist der Swarm, oder? Ach, will ich mir jetzt nicht festlegen. Dann kannst du außerdem noch spielen den Puker, der das tut, was sein Name schon sagt. Und außerdem noch so diesen Standard-Nekromorph, den man auch gleich zu Beginn des Spiels trifft, der halt einfach, ja, dieser Standard-Nekromorph ist mit den entstellten Armen und Beinen. Und
ja, vielleicht Juka hört sich irgendwie nach dem Boomer an aus Left 4 Dead.
Ja, das ist schon so ein bisschen ähnlich und es gibt ja auch im Internet schon das geflügelte Wort Left 4 Dead Space zum Multiplayer-Modus von Dead Space 2, weil das kann man schon miteinander vergleichen. Es gibt 5 verschiedene Maps, die auch eigentlich ganz nett gestaltet sind, aber mit der Zeit wahrscheinlich schon ein bisschen langweilig werden. Und du schlüpfst halt in der ersten Runde immer in die Haut von den Menschen oder den Necromorphs. Und in der zweiten Runde werden dann die Fraktionen durchgemischt. Und generell war ich gestern beim Spielen der Meinung, dass das Spielen als Mensch definitiv mehr Spaß macht. Zumal es, wie das ja in Multiplayer-Spielen inzwischen fast schon Usus ist, so ein Level-Up-System gibt und man halt dann immer neue Dinge freischaltet. Also zum Anfang hast du nur einen Plasma-Cutter und eine ganz normale Rüstung und mit der Zeit pro Level schaltest du dann neue Rüstungen frei, neue Waffen oder mehr Nahkampfschaden, wenn du als Pack spielst und. Das geht dann bis Level 59 hoch. Und als Mensch kommst du da auch relativ zügig voran, wenn du als Mensch spielst, aber als Necromorph fand ich, dass du irgendwie wenig belohnt wirst für einige Rollen, weil wenn du in die Rolle des Pack schlüpfst, dann bist du eigentlich so ein Suizidkommando, weil die ziemlich schwach sind, die haben zwar einen ziemlich guten Nahkampfangriff, aber wenn ein Mensch mit der Pulse Rifle auf dich schießt, dann bist du nach einiger Zeit schon am Ende. Und eigentlich ist das Einzige, was du tun kannst, dir einen schwachen Gegner auszusuchen, weil man sieht ja an den Anzügen schon immer die Lebensenergie so ein bisschen, ob das noch im grünen oder roten Bereich ist. Und den dann anzuspringen und somit einen Kopf kürzer zu machen sozusagen. Aber meistens funktioniert das halt nicht. Und du bist als Pack einfach nur dafür da, um einen Gegner abzulenken, dich selber zu opfern. Und dann macht ein anderer deiner Mitspieler den Menschen für dich nieder.
Okay, aber das entspricht ja auch schon ein bisschen dem Vorbild aus dem Einzelspielermodus, ne? Denn so ein einzelner Necromorph ist ja jetzt nur nicht der Gegner, der dich im normalen Schwierigkeitsmodus sofort erledigt.
Das an sich finde ich auch nicht schlimm, aber was mich gestern ein bisschen gestört hat, ist, dass man nur in ganz wenigen Fällen irgendwie noch Punkte dafür kriegt, dass man zumindest bei einem der Kills irgendwie einen Assist gemacht hat oder so. Also du hast dann letzten Endes als Pack oft eine Statistik von, was weiß ich, ein Kill und 30 Tode und hast vielleicht für 2 dieser Kills, bei denen du geholfen hast, mal ein paar Punkte dazu gekriegt. Und ansonsten wirst du überhaupt nicht dafür belohnt, dass du sozusagen in diese Assist-Rolle schlüpfst.
kann man sich aussuchen, ob man Mensch oder Necromorph spielen will, weil das hört sich ja jetzt so an, dass man als Mensch wesentlich leichter Punkte bekommt und da die Leute ja gerne hochleveln, sich im Multiplayer-Modus dann wahrscheinlich eher dazu neigen, sich als Mensch.
Ja, also wir hatten da gestern keine Auswahlmöglichkeit.
Man spielt immer abwechselnd beides.
Necromorph, eine Runde Mensch.
Okay, gut.
Also man hat generell sehr wenige Einstellmöglichkeiten im Multiplayer. Man kann eigentlich nur, wenn man schon Waffen und Anzüge freigeschalten hat, für den Menschen, die auswählen, wählt kein Team aus, sondern es geht einfach los und man kann nur beim Necromorph dann rauswählen, welchen der Necromorph man spielt. Wobei da so ein Counter hochzählt, also man kann dieses Pack zum Beispiel kann man sofort spielen. Die höheren, die mehr Lebensenergie haben und mehr Schaden austeilen, da muss man dann mal 10 Sekunden warten, bis man den auswählen kann. Also so ist es ein bisschen auch ein kleiner Ausgleich drin. Diese schwachen Packs, die kann man halt sofort wieder auftauchen. Für alle stärkeren muss man dann länger warten.
Und ich fand, dass bei den Necromorphs die Steuerung noch ein bisschen suboptimal ist teilweise. Weil wenn du als Pack beispielsweise einen Menschen anspringen willst, dann musst du halt springen und danach noch eine Taste drücken, um dieses, um sozusagen auszulösen, dass du dich jetzt an den klemmst. Und das hat gestern ja irgendwie nur jedes dritte Mal geklappt. Und das ist dann halt noch zusätzlich frustrierend, wenn du echt immer ganz genau auf den zuspringen musst und genau im richtigen Moment die Taste drücken, um ihn zu erwischen. Also es macht jetzt als Necromorph nicht überhaupt keinen Spaß. Und besonders, wenn man eine Gruppe hat vielleicht von 4 Leuten, mit denen man sich auch gut verständigt, dann kann man da auch schon taktisch miteinander spielen. Also wir wurden gestern als Menschen von einem sehr gut eingespielten Necromorph-Team ziemlich nass gemacht und haben kein Land mehr gesehen. Ja. Weil wenn die dann gut miteinander kombinieren, der eine ist ein Pack und der andere ist ein Puker und dann gehen sie zusammen auf einen los, dann siehst du als Mensch echt kein Land mehr, wenn du nicht gut zusammenarbeitest. Aber generell muss man schon sagen, dass die Necromorphs meiner Meinung nach nicht ganz so gut gebalanced sind. Also das könnte noch besser sein. Und außerdem haben wir einen ziemlich schwerwiegenden Bug erlebt. Aber vielleicht möchte Fabian dazu was sagen.
Ja, jetzt vielleicht erst nochmal. Also das klang jetzt ja alles ein bisschen negativ in dem Multiplayer. Aber wir waren, also nachdem wir das gestern angefangen haben, nach den ersten paar Runden, schon irgendwie ziemlich begeistert und haben auch einfach immer weitergespielt, bis wir dann gemerkt haben, dass schon 6 Stunden rum waren. Also er ist schon irgendwie einfach motivierend, wenn man da mit seinem Team spielt und die Aufgaben erledigt. Das irgendwie hat's schon was.
Und wie ist denn eure Einschätzung für den Multiplayer-Modus? Wird das Ding denn sich langfristig auch durchsetzen? Weil es wäre ja nicht das erste Spiel, was eine großartige Einzelspielerkampagne hat und man hat halt einfach einen Mehrspielermodus noch dazu gebastelt, der auch ganz in Ordnung ist, aber nach einem Monat oder zwei spielt ihn ja keiner mehr.
Ja, ich glaube, dass das wirklich das Problem sein wird. Also, und deswegen klang das jetzt eben auch so ein bisschen negativ, obwohl wir da gestern 6 Stunden Spaß mit hatten und ich das auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal spielen werde. Aber es gibt halt jetzt so einige Multiplayer-Shooter auf dem Markt, beispielsweise Bad Company 2, die sind einfach so bekannt und schon irgendwie so perfekt, dass es da einfach schwer ist, noch eine Alternative zuzufinden. Und wenn dann ein Spiel wie Dead Space 2 solche Fehler begeht im Multiplayer, die halt irgendwie schon immer mal wieder ein bisschen lästig sind, dann wird es ihm wahrscheinlich auch nicht gelingen, Spieler auf lange Sicht an sich zu binden. Und von daher ist meine Prognose, dass das so sein wird, wie im letzten Jahr leider mit Bioshock 2, was ja auch einen ziemlich coolen Multiplayer-Modus hatte. Aber nach dem ersten Monat hat das kaum mehr jemand gespielt.
Also aber zum Thema Mehrspieler-Shooter, da kommen wir nachher mal beim anderen Spiel drauf zu sprechen.
Ja, also es gibt einen sehr nervigen Bug, der quasi verhindert, dass die menschliche Partei gewinnen kann. Die haben teilweise so Aufgaben, in denen sie einen Gegenstand irgendwo auf der Map holen müssen und dann an einer anderen Stelle abliefern. Und teilweise passiert es, wenn 2 Menschen gleichzeitig diesen Gegenstand nehmen wollen, dass er dann einfach verschwindet und keiner ihn hat. Und man ihn nicht neu holen kann und auch nicht mehr abgeben kann.
Sicher, dass das ein Bug ist? Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur als Feature gedacht, damit es nachher keine Streitereien gab. Ey, ich war früher da. Also ich habe den nur wegen der schlechten Verbindung nicht bekommen.
ja, also man kann dann die Map nicht mehr beenden und das ist schon sehr nervig.
Und es ist gestern dann okay. Zum Schluss sehr häufig aufgetreten, also so ungefähr.
Das hat euch aber nicht dran gehindert, trotzdem 6 Stunden damit zu
verbringen. Nee, am Anfang war es auch seltsamerweise fast nie vorhanden, aber so in den letzten Spielstunden entschloss sich der Bug dann irgendwie bei jedem zweiten Match zuzuschlagen. Und dann kannst du halt das Match nicht mehr gewinnen, aber du kannst ja schon noch ein paar Punkte machen, indem du auf den Necromorphs losgehst.
Okay, gut. So, jetzt aber, damit wir nicht als ganz schlechte Gastgeber dastehen, Sven, wo waren wir? Genau, wir waren bei explodierenden Säuglingen und sich übergebenden Boomern, Pukern und wir kommen jetzt mal wieder in die familienfreundliche Ecke, nämlich Little Big Planet 2. Und das hast du ja für Gamers Global getestet.
Das war's mal gerade im Testlabor dafür, ja.
Ja, möchtest du was dazu erzählen?
Was gibt's dazu zu sagen? Es ist der zweite Teil. In jedem Fall. Also sehr.
Okay, jetzt geh davon aus, dass wir vielleicht Leute in der Leitung haben, die vielleicht mal von Little Big Planet gehört haben, damit vielleicht auch noch diese komische kleine Stoffpuppe verbinden, aber keine Ahnung haben, um was es geht und vielleicht Screenshots gesehen haben und gedacht, okay, das ist ein Spiel, das könnte ich meinem 6-jährigen Kind schenken, aber warum sollte ich mich als Erwachsener damit beschäftigen?
Es ist ein klasse Spiel. Also die kleine lustige Stoffpuppe, die heißt Sackboy. Und die springt in bester Mario- und Sonic-Manier durch die Levels. Allerdings sind die Level derart bunt, übertrieben lustig und auch unglaublich abwechslungsreich aufgebaut, dass diese Einzelspielerkampagne, ich saß glaube ich 12 Stunden dran, wenn ich mich noch recht erinnere, tatsächlich wirklich im Flug vergeht. Also man feuert aus allen Rohren. Es ist nicht nur einfach hüpfen, sondern es ist auch ballern und nach oben, nach unten, seitwärts, kreuzwärts, über Ebenen. Es ist ein Farbenrausch 12 Stunden lang, bis es vorbei ist. Und das macht eigentlich groß und klein Spaß, hoffe ich doch.
Ja, und vor allen Dingen, es ist niedlich. Es ist unglaublich niedlich.
Ja.
Auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht glaubt. Also ich meine, ich spiele gerne Spiele wie Dead Space, aber bei Little Big Planet 2 habe ich die ganze Zeit vor Augen gehabt, oh, ist das niedlich, das ist so putzig.
Du solltest die Spiele nicht hintereinander wegspielen, das ist nicht gut, nee.
Wobei es ja in Little Big Planet 2 dank dieser User-Levels auch ein Dead Space-Level gibt.
Genau, cool, da wollte ich mich gerade darauf hinauskommen. Es gibt nämlich dieses wunderbar gemachte Little Dead Space, nennt es sich das, User-Level und großartig. Also, hast du es schon mal ausprobiert, Sven?
Nee, hat mir gar nichts, erzählt mal.
Ja, also im Prinzip eines der großen Features von Little Big Planet und vor allen Dingen jetzt auch von Little Big Planet 2 ist natürlich dieser Level-Editor, dass man halt fast unendliche Möglichkeiten hatte, ein Level zu basteln und allerlei Minispiele reinzuhauen. Man kann da Shooter basteln, man kann Rennspiele zusammen designen und da gibt es in der Community, die sehr groß und sehr aktiv ist zum Glück, gibt es wahnsinnig ausgeflippte Ideen und unter anderem halt auch Little Dead Space, wo man halt wirklich in Dunkelheit mit diesen Sackboys durch ein Level läuft, was wirklich aussieht, als wäre es in Dead Space. Man hat sogar die Soundeffekte von dem Originalspiel. Dann kommen irgendwelche Monster und großartig.
Mit taktischer Zerstückelung?
Nee, taktische Zerstückelung gibt es nicht.
Das geht leider nicht, nein.
Ich glaube, das ist so der Knackpunkt an dem Spiel. Ich bin immer gespannt, wie lange es das überhaupt noch gibt, weil da werden ja Copyright-Sachen verletzt.
Ja, nee, der hält sich, glaube ich, schon relativ lange. Also das mit den Copyright-Verletzungen, das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, die filtern schon vorher ganz viel raus. Das, was man jetzt so findet, das bleibt dann meistens auch.
Little Dead Space gab es, glaube ich, schon im ersten Teil. Und das ist ja auch eine ganz große Stärke, dass alles aus dem ersten Teil jetzt in den zweiten übernommen werden kann. Also das würde mich auch wundern, wenn das irgendwann nochmal runtergenommen wird.
Es gibt da eine ganz wunderbare Sache, die sie jetzt für den zweiten Teil gemacht haben, und zwar gibt es eine Homepage für Little Big Planet 2. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das lpb.me und da kann man sich mit seinem PlayStation Network Account anmelden und dann kann man sich aussuchen lassen, nach Beliebtheit, nach Namen, also man kann diese ganzen selbst erstellten User-Level kann man sich da filtern lassen Und man klickt dann auf der Homepage, klickt man auf eine Taste und dann hat man die sofort in der Warteschleife im Spiel. Und das geht wirklich innerhalb von Sekunden. Also ich hatte auf der PlayStation das Spiel halt am Laufen und habe halt auf dem Laptop die Seite angesurft und dann habe ich einen Suchbegriff eingegeben, in diesen User-Leveln einen gefunden, Knopf gedrückt, auf meiner PlayStation geguckt und da war der in der Warteschleife und dann konnte ich den direkt danach spielen. Und da gibt es wirklich ausgefallene Sachen. Ich kann zum Beispiel jedem empfehlen, mal Titanic Ship of Dreams auszuprobieren, wer das Spiel besitzt. Es ist von einem Japaner gebastelt, der halt den Film Titanic in einem Little Planet Level nachgebaut hat. Es ist einfach großartig. Also allein die Idee, dieses komplette Schiff, dann kommt dann zwischenzeitlich Japanopop, wo man sich denkt, das ist aber nicht Celine Dion.
Zum Glück. Leider gibt es keine Ich bin der König der Weltszene.
Ich werde auch ein paar Sachen vielleicht verlinken in der News. Und das ist halt das, was ich halt jetzt hauptsächlich mache, nachdem ich die Kampagne durch hatte. Ich hatte die Kampagne relativ schnell durch, weil ich sie im Koop gespielt habe. Und mir war sie eigentlich viel zu kurz. Aber diese User-Level, da könnte man wirklich Tage drin verbringen.
Hast du nochmal versucht, selber eins zu erstellen?
Nein, ich bin da ganz schlecht drin bei sowas. Mir fehlte einfach die Geduld, die Kreativität und vor allem die Ausdauer. Also, aber wie gesagt, die Community dazu ist riesig und die haben dieses Entwicklertool oder diesen Editor haben sie jetzt halt im zweiten Teil nochmal wesentlich verbessert und da vor allen Dingen so in Sachen, dass man halt so Shooter nachbauen kann. Da wird, denke ich, noch jede Menge wirklich verrücktes Zeug bei rumkommen, wenn diejenigen, die sich da wirklich ernsthaft mit beschäftigen, mal genügend Zeit hatten.
Das ist das Stichwort, ja. Wir haben ja auch für den Test ein bisschen da rumgespielt. Wir haben Anfängerlevel ja auch abgefilmt. Das kann man ja auch sehen im Test, wenn man sich jemand interessiert. Und ansonsten, bis man diesen ganzen riesen Baukasten erstmal zusammen hat, man muss ihn ja teilweise noch freispielen, die einzelnen Elemente, und dann auch noch die ganzen Funktionen verstanden hat. Ich glaube, da gibt es 47 Tutorials dafür. Es ist eine reine Flut an der Sache. Also es ist richtig Fleißarbeit, um da reinzukommen, ganz klar. Aber man wird belohnt. Es ist wirklich verdammt viel möglich mit dem Ding.
Wie gesagt, wir werden es verlinken und wer da mal Lust hat, sich das anzugucken, da sind wirklich richtig abgedrehte, richtig aufwendige und richtig lustige Sachen dabei. Was mir sonst noch wirklich gut an Little Big Planet 2 gefallen hat, ist der Online-Modus oder beziehungsweise der Mehrspieler-Modus. Wobei ich sagen muss, die PS3 ist jetzt nicht meine bevorzugte Online-Konsole. Das liegt zum einen am fehlenden Headset, an den fehlenden spielübergreifenden Chat oder so. Aber da haben sie es wirklich extrem gut gemacht. Also man kann einfach per Knopfdruck einen zweiten Controller, kann man einen zweiten Spieler lokal an einer Konsole mit da ins Boot rufen. Wenn dann ein Freund online kommt, dann kann man den auch noch mit dazu holen und dann spielt man ohne Probleme innerhalb von einer Minute zu dritt dieselben Levels. Auch die User-Level kann man dann mit mehreren Leuten gleichzeitig sofort spielen und das funktioniert einwandfrei. Und es ist mit mehreren Leuten ist es vor allen Dingen hektisch und chaotisch, aber es macht richtig viel Laune.
Also ich muss auch sagen, wenn ich nicht schon eine PlayStation 3 hätte, dann würde ich mir wegen Little Big Planet 2 überlegen, ob ich mir nicht doch eine zulegen sollte, weil das ist echt so ein Titel, der auf der PlayStation 3 wirklich noch ja einzigartig ist.
Und man sollte nicht unterschätzen, es ist auch einer von wenigen Titeln, die man super mit der Freundin spielen kann. Also weil die Steuerung ist relativ simpel, auch wenn sie ein bisschen schwammig ist, aber Gamepad in die Hand, eine Taste drücken, links, rechts und dazu noch eine niedliche Grafik. Glücklich ist die Frau.
Ich habe mir, als du erwähnt hast, dass du es im Koop durchgespielt hast, schon fast sowas vermutet.
Ja, also mit meiner Freundin spiele ich eher Little Big Planet 2 durch, als dass ich jetzt irgendwie Gears of War 2 im Koop-Modus, ne?
Oder sag, guck dir mal das diesen
Kinder hier aus Dead Space 2 an.
Von Dead Space 2 und Little Big Planet 2 kommen wir zur nächsten Fortsetzung und das ist Black Mirror 3 und das hat der Philipp für Gamers Global getestet.
Ja, Black Mirror 3 kommt am 4. Februar raus, ist eine weitaus kürzere Wartezeit als zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, den seinerzeit ja du getestet hast, Alex.
Ja.
Und beantworte mir doch mal ganz kurz eine Frage, wie fandest du die Gruselatmosphäre in Teil 2? War das gelungen oder war das nicht so wirklich gruselig?
Definier mal gruselig.
Naja, schon so, dass du im abgedunkelten Zimmer dich ab und an mal über die Schulter wegdrehst und guckst, ob du noch allein im Raum bist, sozusagen.
Nein, aber nee, nein, das habe ich aber bei einem Adventure eher überhaupt nicht.
Das wollte ich gerade auch fragen. Wie kann denn ein Adventure tatsächlich gruselig sein?
Also beim Adventure, da weiß ich ja ungefähr, da passiert nichts, solange ich nicht eine bestimmte Aktion auslöse. Und bei einem Spiel wie Dead Space 2, da kann es sein, da stehe ich irgendwo in einem Raum, auf einmal kommt da irgendjemand. Nee, also ich meine, na klar, die Grundstimmung von Black Mirror 2 war damals auch schon ziemlich düster, falls du das meinst. Aber Grusel in dem Sinne, als Grusel habe ich das nicht empfunden.
Ich habe es ja auch nicht gedacht, dass das geht. Aber Black Mirror 3 schafft das wirklich zum gewissen Teil. Ich habe es hauptsächlich nachts gespielt und teilweise war mir wirklich mulmig zumute, weil den Cranberry Studios erstens gelungen ist, dass sie wirklich eine ganz tolle Grafik fabrizieren, mit der alten Engine aus Teil 2 zwar noch, aber das sieht man in der Grafik überhaupt nicht an. Das ist im dritten Teil noch besser gelungen. Auch die Wettereffekte, die es ja auch schon im zweiten Teil gab, spielen da wieder ganz groß mit rein. Und außerdem haben sie eine ganz, ganz tolle Soundkulisse. Und wenn du dann irgendwie nachts mitten in diesem White Wood unterwegs bist, der um den Ort Willow Creek herum sich befindet, in dem das Ganze spielt, und irgendwie in so einem alten Höhlengrab von Druiden unterwegs und auf einmal trittst du da raus und alles ist in Nebel gehüllt und du musst irgendwie wieder aus diesem Wald rausgehen. Und auf einmal sind in deiner Nähe so ein paar schwarze Hunde, die ziemlich gefährlich aussehen, dann denkst du dir schon so, oh Mist, das könnte jetzt hier auch gleich schlecht ausgehen, denn man kann in Black Mirror 3 sterben, wobei das nur an sehr wenigen Stellen möglich ist. Meistens ist es auch ziemlich offensichtlich. Ich nenne da jetzt mal eine Szene aus dem ersten Kapitel, denn das ist dann wenig spoilerbehaftet. Aber du bist nachts bei einer Kirche unterwegs und sprichst da mit dem Pastor und gehst dann auf einmal auf dem Waldweg wieder nach Hause und hörst dann auf einmal so ein Jaulen in der Ferne und weißt überhaupt nicht, was da los ist und gehst noch ein bisschen weiter. Und auf einmal kommen halt von beiden Seiten so ein paar Höllenhunde auf dich zu. Und du bist ja Adrian Gordon, der letzte Nachfahre dieser Gordon-Familie, um die es in den ganzen drei Black Mirror-Spielen geht und die ja irgendwie einen alten Fluch mit auf den Weg bekommen hat. Und du hast seit dem Anfang von Black Mirror 3 öfters mal seltsame Gewaltfantasien oder überhaupt Fantasien und bist dir nun halt nicht sicher, ob diese Höllenhunde nicht auch nur eine Fantasie sind oder nicht. Aber falls du dann in dem Moment nicht mal schnell in einen Waldweg reinrennst, der sich direkt neben dir befindet und in eine Hütte flüchtest, dann wird das so sein, dass du von diesen Höllenhunden zerfleischt wirst.
Und, das heißt, es ist tatsächlich ein Adventure mit Reaktionstests?
Naja.
Ja, eine
kleine Reaktionstests.
Ja, man muss ja so eine Revolution sanft beginnen.
Ja.
Das ist keine Revolution, das gab es früher auch schon. Ich erinnere an die Ziege in Baphomets Fluch.
Ja, das sagt mir gar nichts.
Die habe ich gerade nicht mehr in Erinnerung.
Insider und Liebhaber und Leute, die sich auskennen, die wissen, was jetzt gemeint ist.
Ich bin kein Adventure-Spieler.
Nein, aber der Philipp, du hast durch den Director's Cut damals getestet, ja. Da haben sie es nämlich entschärft. Es gab bei dieser Szene, in diesem schottischen, irischen Schloss gab es eine Szene, da muss man an dieser Ziege vorbei. Da muss man zuerst in eine Richtung klicken und sofort danach in die andere. Und da ist man stundenlang gestorben und wusste nicht warum. Und so viel zum Thema Reaktionstests in Adventure-Spielen. Ja, also das ist so ein kleiner Exkurs.
So ganz kleine Reaktionstests gibt es, aber das ist jetzt nicht der Punkt, aus dem ich finde, dass es wirklich eine tolle Gruselatmosphäre hat, sondern das ist einfach wirklich Location mit Soundkulisse gepaart und dann auch noch mit der Story in den ersten Kapiteln. Denn die ist echt gut gelungen. Gleich zu Beginn werden so ein paar offene Fragen aus den ersten beiden Teilen geklärt, aber natürlich nicht, ohne dass da ein paar neue Fragen dazukommen würden. Und irgendwie sind auch alle Personen, die du da in Willow Creek triffst, ein bisschen komisch drauf. Zwischendrin befindest du dich dann in einer Situation, die entfernt an den Kinofilm Buried erinnert, der ja vollkommen in einem Sarg spielt und ein Mann ist darin eingesperrt und muss irgendwie versuchen zu entkommen.
Und der an der großen Masse vorbeigegangen ist. Ja. Ich habe noch nie davon gehört.
Leider ist er an der großen Masse vorbeigegangen. Der ist ganz, ganz toll. Und in so einer Situation befindest du dich halt auch. Und das ist schon alles ziemlich mulmig und sehr erwachsen. Nur leider verhauen sie sich dann selbst im letzten Kapitel. Und das haben sie auch schon im ersten Teil hingekriegt. Und im zweiten Teil in gewisser Weise auch, denn der zweite Teil hatte einfach einen viel zu krassen Cliffhanger. Man hatte das Gefühl, das Spiel ist noch nicht vorbei. Im ersten Teil konntest du im letzten Kapitel wahnsinnig oft sterben und das war einfach irgendwann kein Spaß mehr, sondern nur noch Frust. Und jetzt im letzten Teil ist es einfach so, dass sie halt nicht den Fehler begehen wollen, von dem ja viele Leute meinen, dass die Fernsehserie Lost ihn begangen hat. Nämlich, dass sie zum Schluss einfach ganz viele der offenen Fragen nicht auflösen, sondern sie so als offene Fragen dastehen lassen. Sondern sie wollen wirklich alles aufklären. Und was dabei dann an abstruser 0815 Horrorstory rauskommt, mit Vatikan, Exorzismus, Seelenwanderung und mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, das ist zum Schluss nur noch albern.
Okay, das hört sich so ganz schlimm nach Dan Brown an.
Ja.
Oh, ja.
Also es ist zum Schluss echt so, also das Einzige, was an Black Mirror 3 grafisch nicht gut gelungen ist, sind die Zwischensequenzen. Die sind wirklich ziemlich hässlich. Die gibt's aber erstaunlicherweise auch nur selten oder erfreulicherweise nur selten. Und ganz zum Schluss beim Finale werden dann natürlich so ein paar Zwischensequenzen eingestreut. Und die sind so kurz und so nichtssagend, dass du echt das Gefühl hast, der Typ, der da diese Zwischensequenzen programmieren musste, der wusste selbst nicht so genau, was da eigentlich gerade abgeht. Und dann hat er sich halt einfach gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt hier mal was möglichst Vages. Und dann haben wir halt eine Zwischensequenz, aber sie sagt nichts aus. Und genauso ist auch das Ende der Story. Wahnsinnig, also erstens wahnsinnig detailliert, aber trotzdem auch irgendwie vollkommen unverständlich. Und nach dem Abspann kannst du dir nochmal ein Tagebuch angucken, in dem einer der Hauptcharaktere alles notiert hat, was da gerade im Finale abgegangen ist. Und selbst dann kapierst du es noch nicht so ganz. Und also wenn das der Fall ist, dann hat das Spiel in Sachen Story ein bisschen was falsch gemacht.
Wie ist das denn, wenn man sich für Adventures interessiert, aber weder Black Mirror 1 noch Teil 2 gespielt hat? Würdest du den Leuten empfehlen, dass sie Black Mirror 3 trotzdem mal eine Chance geben sollten, oder sagst du, nee, macht es gar nicht erst, weil ihr gar nicht erst wisst, um was es geht?
Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich die Black Mirror Collection kaufen. Die gibt es für unter 50 Euro. Da sind alle drei Teile drin. Und dann würde ich Ihnen schon empfehlen, dass Sie die Teile der Reihe nach spielen. Denn ansonsten werden die am Anfang von Teil 3 wirklich nur Bahnhof verstehen. Die Entwickler haben da jetzt auch wenig Mühe sich gemacht, irgendwie mal zu erklären, was da eigentlich bisher geschehen ist in so einem was bisher geschah oder so, sondern du wirst echt in die Story reingeschmissen. Was man aber schon sagen muss, mit der Zeit erfährst du wirklich wie in so einer Detektivgeschichte immer mehr und natürlich nehmen die Hauptcharaktere auch immer wieder Bezug auf vergangene Geschehnisse. Und von daher, selbst wenn du Black Mirror 1 und 2 nicht gespielt hast, wirst du mit der Zeit schon ziemlich genau kapieren, um was es eigentlich geht. Aber du darfst halt am Anfang nicht direkt abschalten und denken, was soll denn der Scheiß, ich verstehe nichts. Sondern du musst erstmal damit leben, dass ein ganz großes Fragezeichen über dieser ganzen Sache ist. Und du erstmal nur im Dunkeln tappst.
Also für das bestmögliche Erlebnis nochmal vorher Teil 1 und Teil 2 spielen.
Genau, aber ansonsten.
Und alle drei Teile für unter 50 Euro momentan.
Auch wenn sich einige der Sachen jetzt gerade sehr negativ angehört haben, muss man schon sagen, Black Mirror 3 ist ein ganz tolles Spiel. Auch die Rätsel sind fast durch die Bank weg toll. Es gibt nur leider so ein paar Minispiele, Mini-Rätsel, die man auch bei Bedarf überspringen kann, die nicht so gelungen sind. Und ich weiß auch nicht, wieso das bei Adventures in letzter Zeit zum Trend wird, dass man die immer wieder einbaut, weil meistens funktioniert das nicht. Aber also generell sehr hohe Qualität. Und wir haben ja im Test auch die 8,5 gezückt als Note und wenn da nicht dieses letzte Kapitel mit der völlig abstrus werdenden Story wäre, dann hätte das auch eine 9 werden können. Also von daher, wer sich auch nur ein bisschen fürs Adventure-Genre interessiert und dann idealerweise auch noch für Mystery, dann führt kein Weg an Black Mirror 3 vorbei. Besonders wegen der Atmosphäre, weil das hört sich immer nach so einem Allgemeinplatz an, aber also das ist echt ein Ding, das dieses Spiel voll auf den Punkt trifft. Die Story von Black Mirror spielte ja nun im zweiten Teil zwar auch mal so ein bisschen in den USA, aber meistens schon in England. Und da hat sich kürzlich auch Alex rumgetrieben, allerdings nicht in der Nähe von irgendwelchen alten Adelsschlössern, sondern mal wieder wahrscheinlich nur vor Flachbildschirmen und reichlich Snacks und hat sich dann Section 8 Prejudice zeigen lassen.
Und, richtig.
Da möchtest du uns jetzt bestimmt mal was drüber erzählen.
Ja, genau. Der Artikel ist auch heute online gegangen. Und ja, stimmt, ich war wieder in London, aber diesmal habe ich sogar ein bisschen was von den Aale-Schlössern gesehen. Das war nämlich diesmal tatsächlich ein Event, der auch in der Innenstadt stattgefunden hat. Also ich war ja schon ein paar Mal in London und immer wenn ich so meinen Bekannten davon erzähle, hey Mensch, ich fahre nach London, dann denken die immer, wow, Wahnsinn. Die Realität sieht aber so aus, man fliegt nach London, wird dann abgeholt und guckt sich dann irgendeinen Vorort an. Und sitzt dann da in einem Zimmer, wo man halt wirklich den ganzen Tag auf Computerbildschirme guckt und von der Stadt selber sieht man nichts. Also ob ich jetzt nach London fahre, um mir ein Spiel anzugucken oder nach Bielefeld, ist dann erstmal egal. Der Anflug ist schöner auf London. Aber diesmal war... Bielefeld
existiert nicht.
Gut. Alex, wie lange warst du in London? Mehrere Tage oder selber Tag hin und selber Tag zurück?
Selber Tag hin, selber Tag zurück. Also früh morgens los. Und ich hatte zwischendurch mal eine halbe Stunde, wo ich mal in diesem Block, in dem Viertel, wo ich war, rumlaufen konnte. Da war dann so Sachen wie Piccadilly Circus war in der Nähe. Also es waren ein paar alte Gebäude. Her Majesty's Theater war da. Ich habe mal wirklich ein paar schöne Häuser mal gesehen und mal eine englische Telefonzelle fotografiert. Alle Sachen, die ich sonst nie in London zu sehen krieg. Aber ich war ja nicht in London, um mir die Landschaft anzugucken, sondern um Section 8 Prejudice, was der Nachfolger von Section 8 ist. Und das ist ein Download-Spiel für PlayStation, Xbox und PC, was im ersten Quartal 2011 auf den Markt kommen soll. Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Und das ist ein mehrspielerlastiges Spiel. Also es gibt zwar eine Singleplayer-Kampagne, aber die hat eher so den, naja, es ist eher so ein erweitertes Tutorial. Ich weiß nicht, wer es kennt, beste Vergleich ist vielleicht Unreal Tournament 3. Da gibt es ja auch einen Pseudo-Einzelspieler-Modus, aber der ist eigentlich nicht der Rede wert. Und das Wichtigste ist halt Mehrspieler-Modus. Und bei Section 8 ist nun die Sache, sie kopieren munter die gängigsten Konzepte von allen bekannten Online-Spielen und packen die halt in einen einzelnen Titel rein. Also es sind offene Karten wie bei Battlefield. Es gibt diverse Fahrzeuge und Sachen wie Jetpack von Halo, Steuerung und Spielmodi ein bisschen von Call of Duty. Dann gibt es noch einen Modus, der nennt sich Swarm und der ist angelehnt an den Horde-Modus aus dem Kettensägen-Shooter Teil 2 von Epic, beziehungsweise der Firefight-Modus von Halo ODST und Reach. Und ja, das wird halt alles in ein Spiel gepackt, was für umgerechnet 15 Euro mal erscheinen soll. Und ja, den habe ich mir in London halt angeguckt. Also mein Fazit war, es ist in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass das ein absolut großer Wurf werden wird. Und was ein bisschen schade ist, weil eigentlich haben sie ziemlich gute Ideen gehabt, aber es hapert so ein bisschen an der Umsetzung. Da gibt es so ein paar Sachen, vor allen Dingen bei der Steuerung, was ich persönlich halt extrem wichtig finde. Ein Mehrspielermodus auf Konsole, vor allen Dingen, da ist es wichtig, dass die Steuerung funktioniert. Und das machen Call of Duty, Halo und Battlefield machen das in Perfektion. Und bei Section 8 war es leider so, dass die Steuerung nicht auf Anhieb funktioniert hat und man halt wirklich an kleinsten Vorsprüngen oft in der Landschaft hängen geblieben ist, man nur mit dem Jetpack springen konnte, das Zielen hat nicht so auf Anhieb funktioniert, also das war noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, vielleicht werden sie da bis zur Vollversion noch was dran ändern. Das nächste große Problem, was ich hatte, war, dass es einfach sehr hektisch ist. Also man kann mit bis zu 40 Leuten kann man spielen, selbst auf Konsole, auf der Xbox 360, und das ist eine ziemlich hohe Hausnummer. Also ich weiß, dass auf der PlayStation 3 ist es ja, gibt's ja Mac, da können ja bis zu 256 Leute. Aber auf der Xbox war es bislang, glaube maximal 16 oder 32 Spieler. Und wir konnten in London leider nur mit Bots spielen, weil wir technische Probleme hatten und man nicht gegen die anderen Kollegen von den anderen Magazinen antreten konnte, sondern mit dem Bot spielen musste. Und das war einfach... Die Bots waren nicht besonders klug, sagen wir es mal so. Und es war ein sehr hektisches Spielerlebnis. Andauernd ploppte irgendwo eine Meldung auf, dass man die und die Nebenmissionen anfangen sollte und Punkt A wurde erobert. Und man wusste eigentlich nie so recht, was man jetzt eigentlich machen sollte. Und es war einfach hektisch. Und deshalb bin ich da etwas vorsichtig, was meine Erwartungshaltung an das Endprodukt angeht. Ich kann mir vorstellen, dass es mit 40 menschlichen Spielern durchaus interessant sein kann, aber es kommt halt natürlich dann darauf an, wie die Leute sich absprechen, weil 40 Leute, die sich nicht absprechen und einfach so durch die Gegend rennen, das ist jetzt auch nicht so meine Traumvorstellung von einem Multiplayer-Shooter. Die Besonderheit, die sie halt haben, ist, dass sie Server anbieten werden für Konsolen. Die ganzen Leute, die jetzt zuhören und am PC Shooter zocken, die denken sich wahrscheinlich auch, es ist ja keine Besonderheit, ich spiele schon seit Jahren auf Servern, aber wer auf der 360 spielt, dem sagen die Worte Peer-to-Peer, sagen dem was. Besonders wenn man Call of Duty mit Amerikanern auf Hawaii vermittelt wird und wirklich im Sekundentakt eine Dia-Show sich da anguckt. Dem wollen sie jetzt Abhilfe schaffen, dass man halt sich Server einrichten kann. Man lädt da irgendwie einen Client runter, der so ein bisschen Games for Windows-mäßig ist, kann auf seinem eigenen Rechner einen Server einrichten und man kann den dann von der Konsole ansteuern. Man kann auch gleichzeitig mit dazu, kann man ein sehr erweitertes Clan-Management betreiben, was so in dieser Form auch noch nie auf Konsole stattgefunden hat. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Dass man halt wirklich Clans managen kann, inklusive Rängen und Beförderungen, und dass man auch als Clan eigenen Server einrichten kann. Und das ist dann der Punkt, wo es für mich interessant wird, weil das ist etwas, seitdem ich eine Xbox 360 habe und online spiele, habe ich mir immer gedacht, es wäre schön, wenn man mal Server anmieten könnte oder Server einrichten könnte, dass man nicht permanent mit irgendwelchen Engländern, Franzosen, Spaniern oder was auch sonst immer verbunden wird. Das ist einfach kein Spielerlebnis mehr.
Da soll noch mal einer sagen, nur ich könne Monologe. Wenn ich an Section 8 Prejudice denke und die Bilder davon sehe, dann muss ich immer so ein bisschen an Tribes denken.
Ja, absolut. Was
ich auch nie gespielt habe. Aber da schwärmen ja sehr viele Menschen noch immer sehr nostalgisch von.
Und das habe ich ja auch früher gespielt.
So ein, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das spielen heute, glaube ich, immer noch Leute. Obwohl das auch schon damals, zu der Zeit, wo es erschienen ist, eher so ein Geheimtipp war. Und ich weiß nicht, wäre schön, wenn Section 8 Prejudice das auch mal gelingen würde. Aber ich habe halt bei Multiplayer-Spielern immer die Angst, dass die einfach auf dem Markt untergehen.
Das war ja das Problem mit dem Vorgänger. Section 8 hat nie wirklich eingeschlagen, in dem Sinne, dass da eine große Community entstanden ist. Und wenn man natürlich ein Spiel hat, was hauptsächlich auf den Mehrspielermodus setzt, ist das natürlich nicht von Vorteil.
Ja.
Also im Gegenteil, das ist so ziemlich der Sargnagel, wenn ein Multiplayer-Spiel nicht mehr gespielt wird. Und ist halt die Frage. Vor allen Dingen, also ich erlebe es halt auf Konsolen andauernd, da gibt es 3-4 Titel, die laufen. Das sind Call of Duty, das sind Halo, Killzone und Battlefield. Und alles andere fällt so in die Rubrik, ja, kam raus, wir gucken uns mal den Mehrspielermodus an, aber danach ist da nichts mehr los.
Man muss nur mal gucken, ich meine, in den letzten Monaten, was da an Download-Titeln, die sich rein auf Multiplayer fokussieren, rausgekommen ist. Vor kurzem erst Breach, das kostet auch irgendwie 12 €, sagt aber keinem Menschen was. Und wahrscheinlich wird es 2 Wochen lang von absoluten Multiplayer-Fanatikern gespielt und dann war's das.
Ja.
Blacklight Tango Down kam vor kurzem raus. Genau dieselbe Geschichte.
Monday Night Fights, glaube ich.
Das glaube ich echt noch eins der gelungeneren ist und das auch irgendwie tatsächlich eine gewisse Fanbase hat, aber
Ich
weiß nicht, also ich finde, es gehört viel Mut dazu, einen reinen Multiplayer-Shooter zu entwickeln,
Ich habe auch mit den Entwicklern drüber gesprochen und die kommen aus Texas, das Timegate heißen die, und jetzt, das finde ich gerade, ich habe gerade die Visitenkarte von denen hier, der Ort in Texas, wo die herkommen, der heißt Sugarland, das Zuckerland. Ja genau, ich habe also auch die beiden Entwickler, die da waren, gefragt, wie sie denn dagegen steuern wollen, weil halt Arcade-Titel bei Xbox Live nach spätestens 2 Wochen nicht mehr gespielt werden. Und sie wollen das halt so machen, dass sie einen ausgeprägten Online-Support anbieten wollen, direkt von dem Moment, wo das Spiel veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit Halo vertraut seid. Halo hat eine sehr umfangreiche Statistikseite, Bungie.net, das ist die Homepage von dem Entwickler, und da kann man sich mit seinen Daten einloggen und da kriegt man wird man mit Statistiken zugeworfen. Und in diesem, nach diesem Prinzip wollen sie das halt auch machen, dass man sich anmeldet auf einer Webseite. Da kriegt man dann aufgelistet, wann man gekämpft hat, wie man gekämpft hat, tausende von Statistiken. Man kann aber auch Turniere planen, veranstalten, den Clan managen. Also das Ding ist darauf ausgelegt, dass man wirklich, ich sag mal so, die besten Features eines Multiplayer-Shooters, die es heutzutage auf Konsolen gibt, dass die halt alle in diesem Spiel vereint werden. Sie haben natürlich den Vorteil, das Ding kostet nur ungefähr 15 Euro. Und ja, wenn es funktioniert, dann könnte das was richtig Gutes werden. Aber ich, wie gesagt, ich bin da, meine Erwartungshaltung ist da ein bisschen gedämpft. Einfach nur, weil das Ding halt auch technisch ist, es kommt es halt nicht an die großen Shooter ran. Das ist ein kleines Team, was daran gearbeitet hat. Es sieht halt stellenweise auch nicht wirklich gut aus. Und letzten Endes, wenn es keiner spielt, dann nützen auch die tollsten Features nichts. Ja.
Würdest du es denn spielen wollen? Also du hast es ja mal angespielt.
Ich würde es auf jeden Fall gerne mal gegen Menschen ausprobieren. Wie gesagt, es war halt leider, das kam halt noch dazu, dass die Technik versagt hat und man kein Netzwerk zustande bekommen hat. Deshalb musste man gegen die Bots spielen und die Bots waren nicht wirklich klug. Und es war halt einfach nur hektisch und unübersichtlich. Ich würde es halt wirklich gerne mal sehen, wie es läuft mit 32 oder 40 Spielern auf einer Konsole. Ob da wirklich es, wie das aussieht, ob das reines Chaos ist, ob da wirklich ein Teamplay möglich ist und wie es vor allen Dingen mit der Verbindung ist, weil ich wirklich seitdem ich eine Xbox habe, kämpfe ich bei jedem Shooter mit Verbindungsproblemen, wo halt einfach nur der geringste Lag dazu führt, dass man spürbar benachteiligt ist. Und es wäre zu wünschen, dass sie in dieser Beziehung halt einfach Erfolg haben und dass andere Hersteller oder andere Publisher sagen, hey, guck mal da, da ist so ein kleines Studio, die setzen es durch, dass man Server anbieten kann auf Konsole, was ja bislang irgendwie nicht ging. Die einzigen, die es gemacht haben bei Xbox sind EA, die gesagt haben, wir machen ja unser eigenes Ding oder wir veröffentlichen unsere Spiele nicht. Und der Präsident von Timecade, er hat mir halt gesagt, dass sie das Konzept vorgestellt haben und dann kamen sofort die Leute von Epic, die ja nun mal nicht so unbedeutende Titel für Microsoft herstellen, die gesagt haben, hey, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Wie habt ihr das bei Microsoft durchgeboxt, dass ihr das Server machen dürft? Und ich habe so die Hoffnung, dass jetzt dann auch mal andere Entwickler nachfolgen und da versuchen, mal ein bisschen was dran zu ändern, weil Peer-to-Peer ist einfach nicht mehr zeitgemäß im Jahr 2011.
Ich glaube, Homefront, da bin ich mir relativ sicher, es setzt auch auf Server, auf bei den Konsolen.
Ja, Gears of War 3 wird wohl auch Server anbieten. Aber wie gesagt, das ist jetzt nach den EA-Spielen so der erste Titel, wo mir das bewusst ist. Weder Call of Duty noch irgendein Halo noch die ganzen anderen Spiele, die sich millionenfach verkauft haben und immer noch aktiv gespielt werden, die haben irgendwie Server in irgendeiner Art und Weise. Rainbow Six hatte das. Da konnte ein Spieler mal einen Server stellen und dann konnten 32 Leute drauf spielen. Rainbow Six war aber auch mir unverständlicherweise lange Zeit der einzige Titel, wo man explizit einstellen konnte, hey, ich will nur mit Leuten aus Deutschland vermittelt werden. Da gab es dann jeden Abend, konnte man online gehen und dann gab es immer die gleiche Community. Das Spiel hatte ganz andere Probleme, aber das hat es gut gemacht. Von daher, das war jetzt so ein bisschen mein Monolog zum Thema Online-Shooter. Wir wollen das jetzt auch nicht allzu ausführlich noch machen. Wir haben ja noch andere Sachen auf dem Plan.
Eine Sache noch.
Ja.
Also ich glaube, bei Homefront ist es so, dass der Entwickler die Server stellt. Also eigene Server, glaube ich, gehen nicht.
Was mich nochmal interessieren würde, Fabian und Sven, ihr habt ja, als ich Tribes angesprochen habe, beide sehr schnell Ja gerufen. habt ihr das früher gespielt und seht ihr da jetzt tatsächlich auch irgendeine Ähnlichkeit und seid ihr deswegen vielleicht auch so ein bisschen gespannter auf Section 8 Prejudice als der Normalspieler? Oder habt ihr einfach bisher noch nie was davon gehört?
Also ich habe das früher mal ein paar Stunden gespielt, ja, beziehungsweise ein paar Monate. Und ich habe den Artikel vorhin entdeckt, ich wusste vorher gar nichts von dem Spiel. Ich habe mir das mal durchgelesen, was Alex da widerfahren ist und ich ändere nichts an meiner Ausrichtung. Ich setze eher auf Prink. Das scheint für mich das ausgeglichene Spiel zu sein, okay. In aller Deutlichkeit. Das wird kein zweites Tribes, nee. Die armen dem hinterher, glaube ich, aber das schaffen die nicht. Meine Einschätzung jetzt von dem, was mir Alex hier präsentiert.
Fabian?
Also ich habe es damals relativ viel auf LANs gespielt, relativ selten online. Und daher, wenn es einen guten LAN-Modus hat, dann ist es bestimmt wieder was, was mich interessiert. Aber die, ob sie jetzt online irgendwie auf eigenen Servern oder so läuft, ist mein Gott.
Ja gut, du bist ja hauptsächlich PC-Spieler, da ist das für dich wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, aber wie gesagt, ich komme aus der Konsolenecke und für mich ist das eine mittelschwere Revolution.
Ja klar, kann ich schon
vorhin. Wenn du einmal Call of Duty mit Japanern gespielt hast, dann, dann sind eigene Server, und wenn sie nur irgendwo Europa stehen, meinetwegen sollen sie auf dem Mont Blanc in Frankreich stehen, es ist alles besser als Peer-to-Peer mit Leuten, die auf einem anderen, auf der anderen Erdhälfte wohnen.
Wird Japaner nicht schlecht, wenn sie Ego-Shooter spielen?
Wenn sie Host sind, dann kann ihnen das egal sein. Dann können sie wahrscheinlich können sie sich wahrscheinlich vor dem Bildschirm übergeben und sie hätten trotzdem noch den Vorteil. Aber ja, wir schweifen ab. Aber wir bleiben online. Nämlich das nächste MMO, und zwar Rift. Und das hat sich Philipp angeguckt.
Ja, vordermals Rift Plains of Tellara, vordermals Heroes of Tellara Plains, schieß mich tot, jetzt auf jeden Fall nur noch Rift. Und trotzdem hat noch kaum jemand davon gehört. Aber Trion Worlds, der Entwickler, hat da schon richtig viel Geld reingepumpt, nämlich über 50 Millionen US-Dollar. Und in Amerika läuft auch schon eine mächtige Werbekampagne mit dem Slogan, wir sind nicht mehr in Azeroth. Also deutlicher kann man gegen World of Warcraft eigentlich nicht vorgehen.
Soll das so eine Anspielung als dieses We're not in Kansas anymore sein?
Das weiß ich nicht. Woher kommt denn das?
Das ist doch so ein geflügeltes Wort im Englischen. We are not in Kansas anymore, was so viel bedeutet, wir sind hier nicht mehr im Hinterland. Ich habe es gerade multitaskingfähig, wie ich bin, bei Google eingegeben. Das kommt scheinbar aus The Wizard of Oz.
Okay.
Ja.
Ja gut, keine Ahnung, ob das damit was zu tun hat, aber wenn ich an MMO denke, das jetzt noch entwickelt wird, dann habe ich immer so denselben Gedanken wie bei Multiplayer-Shootern. Nämlich, die müssen ganz schön Mut haben, dass die sich das trauen. Weil wer kommt denn gegen World of Warcraft momentan überhaupt noch groß an? Jetzt speziell, nachdem mit Cataclysm da mal eben die ganze Spielwelt umgewürfelt wurde. Ich habe von Dezember an in 4 Beta-Events teilgenommen, die immer über ein Wochenende gingen. Und in der Zeit hat mich Rift wirklich sehr überzeugt. Und vorher hatte ich da auch noch nie was drüber gehört. Und Rift ist eigentlich ein ziemliches Standard-MMO. Also man macht halt das, was man in MMOs tut. Man erstellt sich einen Charakter, man rennt durch die Spielwelt, will immer neue Zonen sehen, will immer neue Gegner sehen, will immer neue Instanzen sehen. Zwischendrin sieht man Leute mit einem lustigen Ausrufezeichen über dem Kopf. Und die sagen einem, dass man 10 Goblins töten soll. Und dann macht man das, dann geht man zurück und dann sagen sie, oh, schön, dass du 10 Goblins getötet hast. Inzwischen haben wir festgestellt, dass diese Goblins so wahnsinnig geworden sind wegen diesem Kraut hier. Sammel doch bitte 10-mal dieses Kraut ein, um die Goblins zu retten. Ich glaube, ihr merkt, worauf das hinausläuft. Sind nicht sonderlich abwechslungsreich. Wobei es einige wirklich schöne Quests gibt, die Story weitertreiben. Allerdings, wenn man World of Warcraft gewöhnt ist, ist das auch schon nicht mehr so prall, weil World of Warcraft ja inzwischen diese tolle Phasing-Technologie hat. Und genau erklären, wie das funktioniert, kann ich nun nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn du in World of Warcraft in einer Quest ein Haus anzündest, dann brennt danach dieses Haus nur für dich. Und alle anderen, die neben dir rumlaufen, die sehen dieses Haus nicht brennen, sondern für die ist das ein ganz normales Haus. Das soll heißen, die Spielwelt wird glaubwürdiger. Und das ist halt in Rift nicht so. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie, bevor du selber so eine Geschichtsquest gemacht hast, bei der dann auch manchmal Skriptereignisse geschehen, es ist sehr wahrscheinlich, dass du dieses Skriptereignis schon vorher mal gesehen hast, weil du irgendwie da vorbeigelaufen bist an diesem Ort, als jemand anders diese Quest gemacht hat. Dann denkst du dir, hä, was soll denn das? Und später passiert es dann bei dir selbst und du merkst, aha, das war Bestandteil dieser Quest. Aber das reißt sich halt so ein bisschen aus der Spielwelt raus. Hört sich jetzt alles sehr negativ an, aber Rift hat auch ganz, ganz große Stärken. Nämlich erstens, das fühlt sich einfach alles flüssig an. Also man macht die Quests irgendwie doch gerne, weil sie schnell gehen, weil sie irgendwie auch doch Spaß machen, weil die Gegend schön ist, weil auch die Grafik richtig toll ist. Und außerdem gibt es in Rift natürlich die titelgebenden Risse. Und die öffnen sich völlig zufällig und dynamisch in der Spielwelt. Und dann ja dringen Kreaturen aus anderen Elementarebenen auf den Planeten Tellara ein und setzen zur Invasion an. Und du musst dann mit möglichst vielen Mitspielern versuchen, einen dieser Risse zu schließen. Und das läuft so ein bisschen wie eine Public Quest aus Warhammer Online. Das war ja damals diese große revolutionäre Neuerung, dass einfach zwischendrin mal eine Quest stattgefunden hat, wo du dann dich einfach anschließen konntest, wenn du da an dem Ort, an dem die stattfand, vorbeigegangen bist. Und dann hast du da halt mit mehreren Leuten dran teilgenommen. Dann kamen Gegner in mehreren Stufen, zum Schluss ein Bossgegner. Und dann war die Public Quest vorbei und du hast, je nachdem, wie viel du daran beteiligt warst, irgendwelchen Loot bekommen, irgendwelche Belohnungen. Und so laufen auch diese Risse, allerdings halt nicht an fest vordefinierten Orten, sondern überall. Und das macht einfach Spaß, die Risse zu schließen. Und es ist so ein bisschen so, du siehst so einen Riss in der Spielwelt, meistens schon von weiter Entfernung, wie sich da so eine Feuersäule vom Himmel nach unten senkt beispielsweise. Und dann bist du eigentlich auf dem Weg zu einer normalen Quest, aber irgendwie denkst du dir, nee, diesen Riss nimmst du jetzt mit. Und dann, du kannst an denen irgendwie nicht vorbeilaufen. Das hat schon einen ziemlich hohen Suchtfaktor. Aber es wird dann richtig spannend, wenn sich so viele Risse öffnen, dass du denen nicht mehr Herr werden kannst. Denn nach einiger Zeit, wenn du diese Risse nicht schließt, tun sich die Kreaturen aus diesen Rissen zu Bataillonen zusammen und marschieren auf eine der nächstgrößeren Siedlungen oder Städte zu und versuchen dann, diese Stadt oder diese Siedlung einzunehmen. Und wenn sie diese Siedlung einnehmen, dann sind da die NPCs tot, also Händler, Questgeber, alles. Und dann musst du erstmal wieder diese neue gegnerische Stellung da vernichten, bevor du deine Quest abgeben kannst oder beim Händler was verkaufen. Von daher ändert sich also wirklich die Spielwelt, wenn du dich mal nicht um diese Risse kümmerst. Und eines der coolsten Erlebnisse während meiner Beta-Erfahrung war eine Großinvasion. Die wird dann im fertigen Spiel natürlich auch öfters mal stattfinden, ist dann von den Entwicklern konzertiert und irgendwie groß geplant. Und ich habe mich eingeloggt, an dem Punkt, an dem ich mich auch ausgeloggt hatte, in so einem friedlichen Lager. Und auf einmal steht vor mir ein riesiges Baumviech-Monster, Elite-Monster, Level 30. Ich war nach 2 Sekunden tot. Nachdem ich dann noch einmal gestorben war, war halt dieses Monster irgendwie weitergezogen. Aber ich merkte halt, dass in der Nähe überall solche Viecher rumliefen. Außerdem war einfach kein NPC mehr in der Nähe. Und dann wurde mir auch schon rechts in meiner Questleiste angezeigt, hier die Elementarebene so und so möchte die Welt überrennen. Und du musst ganz viele Risse schließen, um das zu verhindern. Und dann habe ich mich halt irgendwie zur nächsten Stadt begeben und sah da schon irgendwie, lass es 70 bis 80 andere Spieler sein, die da auf der Straße standen und sich zu einer großen Gruppe zusammengetan haben. Und dann sind wir halt einfach los und haben ganz viele dieser riesigen Risse geschlossen, sind dann auch irgendwie mit dem Elite-Monster in Kontakt gekommen, das einfach 30 Mal höher war als wir und wo wir 5 Minuten gebraucht haben, um das überhaupt dem Erdboden gleich zu machen. Und das hat einfach wahnsinnig viel Laune gemacht. Und dabei hast du dann halt auch Erfahrungspunkte gekriegt. Also das war halt wie eine normale Quest. Aber du wurdest halt gleichzeitig sozusagen dazu gezwungen, mit anderen zusammen zu interagieren, weil ansonsten hättest du halt in der Welt nicht mehr viel machen können, weil da war inzwischen einfach alles überrannt. Außer vielleicht einer großen Hauptstadt noch, aber die wäre halt auch bald dran gewesen, wenn du nichts getan hättest.
Okay, also man hört ja schon raus, du warst ziemlich angetan von der Beta oder von den 4 Beta-Phasen, die du mitgemacht hast.
Ja.
Okay, dann kommen wir jetzt zum unvermeidlichen Teil, nämlich der Vergleich mit World of Warcraft, also jetzt nicht vom Spielerischen selber, sondern einfach von den Aussichten. Wir prognostizieren nämlich heute Abend ziemlich viel. Dead Space 2, Multiplayer, Section 8 und Rift. Was meinst du? Langfristig wird sich das durchsetzen können oder was wir niemanden wünschen, in 6 Monaten Free-to-Play?
Du, ich hoffe, dass es sich durchsetzt und ich rechne dem auch wirklich hohe Chancen ein. Natürlich wird das nie im Leben, wie jetzt in der Marketingkampagne irgendwie behauptet, World of Warcraft auch nur annähernd den Rang streitig machen. Aber die Beta, und das ist schon wirklich aufgefallen, war schon unglaublich gepolished. Und du hast alle paar Sekunden wieder im Chat irgendeinen gelesen, der meinte, boah, das ist die beste Beta, die ich je erlebt habe und das könnte auch schon das fertige Spiel sein. Und wenn man mal auf die Verkaufscharts auf Amazon guckt, dann ist da Rift seit einiger Zeit auch wirklich erstaunlich weit oben, dafür, dass das bisher noch kaum jemand kennt. Was einfach daran liegt, dass so ziemlich jeder, der in der Beta teilnimmt, scheinbar sich das Spiel dann auch wirklich vorbestellt hat. Und es wäre ratsam, wenn Trion Worlds da jetzt auch in Deutschland im Februar nochmal ein bisschen mehr die Werbetrommel rührt, weil hier ist halt wirklich noch wenig Werbung dafür gemacht worden. Aber ich glaube schon, dass das Spiel Chancen hat, sich wirklich einen Platz auf dem MMO-Markt zu erkämpfen. Und zwar nicht unbedingt den schlechtesten.
Kurze Zwischenfrage. Welcher Jahrgang seid ihr?
83. Das finde ich eine ziemlich persönliche Frage jetzt, Alex. Aber ich bin Jahrgang 83.
Das sagst du. Ich bin 84.
Ich auch 84.
Ich bin jung.
Okay, gut. Ich bin Jahrgang 81. Und
90. Du bist 9 Jahre älter, Alex.
Gut, das musst du mir jetzt nicht so im Detail betonen, aber...
Du hast dann angefangen.
Ja, nein, aber der Grund, warum ich frage, ist einfach, Jahrgang 90, 1990, da hatte ich nämlich schon einen gewissen Film mit Michael J. Fox ein paar Mal geguckt, nämlich Zurück in die Zukunft. Und ich schätze mal, da ihr alle so 81, 83, 84, wird es euch wahrscheinlich ähnlich gehen, ja? Dass zu dem Zeitpunkt, als ein gewisser Kevin Stich noch nicht mal in Planung war, wahrscheinlich schon mal erste Kontakte mit Marty McFly gemacht habt.
Natürlich.
Ja, klar. Worauf ich hinaus will, ist, diese Filme haben natürlich eine gewisse Faszination damals und auch jetzt 30 Jahre später. Und Telltale Games haben jetzt ein Adventure rausgebracht, Back to the Future. Das kommt wieder in Episodenform raus und die erste Episode ist Ende Dezember rausgekommen. Die habe ich damals gespielt und ich fand sie ganz okay. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Video oder so gesehen hat, vielleicht von dem Anfang des Spiels. Das Spiel fängt im Prinzip genau da an, wo der erste Film anfing, nämlich auf dem Parkplatz vor dieser Einkaufsmall und quasi, dass der DeLorean, also diese fahrende Zeitmaschine, mit dem Hund an Bord weggeschickt wird und man quasi die Dialoge aus dem Film nachspielt. Und ich habe das im Dezember gespielt. Die erste halbe Stunde war ich wirklich hin und weg und habe gedacht, das wird mein neues Lieblingsspiel. Ich bin ja nicht so der große Telltale-Fan, weil sie meiner Meinung nach wirklich tolle Adventure-Serien, Sam & Max und Monkey Island, durch ihr 3D und ihre Grafik eher verschlimmbessern. Aber bei Back to the Future dachte ich wirklich eine Zeit lang, das wird richtig gut, bis man ins Jahr 1931 kommt. Das ist nämlich die erste Station in diesem Spiel, in der man eine Zeitreise unternimmt. Und ab da nimmt das Spiel dann stetig ab. Telltale-Spiele sind ja nicht dafür bekannt, dass man sich wirklich großartig anstrengen muss. In Sachen Rätseldesign ist es wirklich sehr, sehr einfach. Man hat im kompletten Spiel keine 10 Gegenstände, die man aufsammeln muss. Also ich habe ungefähr 3 Stunden gebraucht für die erste Episode. Also keine 10 Gegenstände. Man muss keine Gegenstände miteinander kombinieren und die Rätsel sind einfach wirklich selbsterklärend. Alle bis auf eins. Ich war doch ziemlich enttäuscht, als das Spiel dann vorbei war, die erste Episode.
Ich weiß nicht, ich finde Telltale-Spiele finde ich trotzdem immer toll. Also auch wenn die Rätsel echt einfach sind, aber ich finde einfach der Humor passt fast immer. Die Grafik ist auch meistens gut gelungen, die Charaktere sind cool. Und ich habe jetzt zwar Zurück in die Zukunft noch nicht gespielt bisher, werde das aber auf jeden Fall noch nachholen. Aber das, was ich bisher davon gesehen habe, also auch jetzt von der Synchronisation her alleine schon, das ist doch echt...
Ja, also das war auch wirklich das erste Telltale-Spiel, wo ich auch teilweise Stellen hatte, wo ich wirklich lachen musste und schmunzeln und vor allen Dingen, wo ich halt wirklich wieder ins Jahr 1985, was weiß ich, 88 zurückversetzt wurde, weil das ist wirklich die große Stärke von diesem Spiel, dass man so hin und wieder so eine Art Flashback hat, dass man merkt, ach, das ist an den Film angelegt und die Musik aus dem Film und das sind so die Gänsehautmomente, aber die gibt's leider viel zu selten. Ein Großteil des Spiels verbringt man halt damit, wirklich unglaublich simple Rätsel zu lösen. Und
es ist aber schon auch so, dass bei allen bisherigen Telltale-Spielen das so war, dass die Rätselschwierigkeit sich im Laufe der Episoden erhöht hat.
Ja, aber das ist ja kein Argument. Das war jetzt ja schon bei allen doof und es wird nicht besser, wenn sie es bei den nächsten 5 Episoden auch blöd machen.
Das machen die
höchstens. Mich stört das nicht. Keine Ahnung.
Ich denke, das hat ein paar auch Verkaufsgründe. Im Endeffekt, weißt du, wenn du die erste Episode nicht schaffst, dann kaufst du auch die zweite nicht. Und wenn es 5 davon gibt, haben die nichts davon.
Ich spiele doch ein Adventure, weil ich ein bisschen grübeln möchte.
Ja, du bist ein Adventure-Experte.
Die Gefahr besteht ja nicht, weil du kaufst ja direkt die ganze Staffel. Von daher, als kleine Anmerkung, Telltale, die ich ja nun ganz toll finde und du vielleicht nicht ganz so toll, aber die haben ja jetzt vor kurzem auch die Rechte dazu erworben, ein Jurassic Park Spiel zu machen, ein Jurassic Park Adventure. Und
genau.
Darauf bin ich richtig gespannt.
Ich auch. Apropos Kindheitserinnerung. Duke Nukem Forever kommt im Mai. Diesmal unausweichlich.
Und endlich verstehen es auch Grundschulkinder, weil er Deutsch spricht. Ja, also es gibt da die Vermutung, dass Duke Nukem im neuen Duke Nukem Forever tatsächlich Deutsch sprechen wird. Und zwar soll er wohl die Synchronstimme von Bruce Willis haben. Was ja nun vielleicht gerade noch die passendste ist, die sie finden konnten. Aber trotzdem stelle ich mir vor, dass nach den ganzen Jahren, in denen der Duke nun nicht Deutsch gesprochen hat, es erstmal ganz schön schwierig werden könnte, für eine deutsche Synchronstimme da irgendwie überzeugend zu wirken, wenn man dann solche Sprüche wie Hail to the King, Baby oder I've got balls of steel übersetzen muss.
Also, wie hat Harald so schön übersetzt? Grüß dich, König, Säugling.
Ja, genau. Ja, also die Meldung stammt von golem.de. Die wollen das erfahren haben, dass Duke Nukem Forever mit der deutschen Synchro in den Handel kommt. Ja, und Manfred Lehmann soll das angeblich machen.
Also, yippie-ki-yay, Schweinebacke. Ja. Finde ich persönlich die unnötigste Synchronisation überhaupt. Ich meine, Duke Nukem war nie wirklich ein Spiel, wo es auf die Dialoge ankam und das bisschen an Dialogen, was gesprochen wurde, das war eigentlich international ziemlich gut verständlich.
Ja. Der Duke ist nun kein Mann der vielen Worte, sagen wir es mal so.
Und er hat eine ziemlich eindeutige Sprache. Ja, aber im Mai ist es endlich soweit.
Also ich freue mich ja schon drauf, muss ich sagen.
Neben dem Duke waren vor allen Dingen Sony und Nintendo in den letzten Tagen und Wochen sehr oft im Rampenlicht. Und das hatte unter anderem mit 2 neuen Handheld-Geräten zu tun, die demnächst oder irgendwann in naher Zukunft auf den Markt kommen. Und zwar die PSP2 von Sony, die so ziemlich alles kann außer 3D und bislang einen Preis. Und natürlich der Nintendo 3DS. Der wurde jetzt konkret angekündigt für März und es gibt jetzt auch Preise. Also Nintendo hat keinen offiziellen Preis genannt, aber es wird wohl 249 € sein. Das ist zumindest der gängige Standardpreis, den die ganzen Händler jetzt anbieten. Philipp, du hast das Ding ja auf der Gamescom schon angespielt und angetestet. Jetzt, wo du weißt, dass es 249 € kostet, immer noch interessiert?
Es ist schon ein hoher Preis, muss man schon sagen. Also ich hätte auf ein bisschen was Niedrigeres gehofft. Andererseits ist das auch wirklich einfach wieder ein sehr heißes Eisen und was sehr Gutes, was Nintendo da in Entwicklung hat, weil als ich auf der Gamescom dann das erste Mal diesen 3D-Effekt wirklich selbst erlebt habe, da hat meine Kinnlade erstmal nur den Boden gewischt. Also es ist halt wirklich was völlig Neues, was auch wirklich erstaunlich ist, weil man ja bisher nicht so wirklich dachte, dass 3D ohne Brille wirklich gut gehen kann. Aber Nintendo macht es halt. Und ich stelle mir immer so ein bisschen vor, dass auch wenn die Nintendo-Chefetage gerade alle ganz fürchterlich Sony auslachen, weil die nun groß versuchen, mit überteuerten 3D-Fernsehern und 3D-Brillen irgendwie 3D-Gaming in die Wohnzimmer zu bringen. Und dann kommt Nintendo an und sagt, ja übrigens, wir können das jetzt zwar nur auf einer kleinen Konsole, aber wir machen das mal eben ohne Brille.
Na gut, es kommen aber jetzt auch schon mittlerweile die ersten Fernseher raus ohne Brille. Es ist auf jeden Fall ein japanischer Hersteller. Ich weiß nicht, ob es, glaube es war Toshiba. Aber das sind momentan noch die 22 Zoll Varianten und die kosten ein Vermögen.
Ja.
Und mal abgesehen davon ist halt immer noch die Frage, braucht man wirklich für alles 3D?
Also finde ich nicht. Mir geht dieses 3D-Wahn auf die Nerven.
Das ist nämlich auch meine Meinung. Also
Ehrlich gesagt, mir wird davon eher schlecht, als dass ich dadurch wirklich so einen großen spielerischen Vorteil hatte. Also ich finde das eher anstrengend zum Spielen, meine ich somit.
Ich finde es auch anstrengend im Kino. Also ich habe bislang nur einen Film 3D im Kino gesehen. Das war Alice im Wunderland von Tim Burton. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das Bild unscharf war. Also es gab so natürlich diesen 3D-Effekt, aber der Rest des Bildes war alles so unscharf. Also
dieser Hype ist definitiv übertrieben. Und es ist ja echt so, ich meine, du kannst dir einen x-beliebigen Kinotrailer angucken. Und es ist echt schon ein Wunder, wenn dann zum Schluss nicht noch irgendwie so ein Schriftzug einfliegt, jetzt auch in 3D. Also ich habe Avatar in 3D gesehen und da war ich der Meinung, dass es sich wirklich gelohnt hat. Weil der halt wirklich mal 3D umgesetzt hat, um Bilder zu zeigen, die ich vorher noch nie gesehen hatte und wo ich auch dachte, wow, dann war der 3D-Effekt auch noch sehr gut gelungen in einem Animationsfilm Drachenzähmen leicht gemacht, was man gar nicht glauben mag, aber der wird auch immer wieder erwähnt, wenn es um gutes 3D geht. Und ansonsten hat es mich eigentlich auch immer eher genervt oder bei Toy Story 3 beispielsweise, habe ich überhaupt nicht groß bemerkt, dass das jetzt 3D-Effekt war. Also natürlich braucht man nicht immer 3D, aber ich finde es auf dem Nintendo 3DS schon sehr cool, muss man einfach sagen.
Also ich meine, ich kann auch die Hersteller verstehen, also die Bildschirme etc. herstellen. Denn die meisten Leute, oder zumindest sehr viele, haben halt jetzt mittlerweile recht große Fernseher mit einer guten Bildqualität etc. und dann vielleicht sogar noch einen Blu-ray Player, dann ist schon die Frage, welches Gadget kann ich denen jetzt innerhalb der nächsten Zeit noch andrehen? Die sind genau, da versucht man eben das mit 3D und die Kinos versuchen natürlich sich auch abzugrenzen von DVDs und Blu-rays, die man sich im Elektromarkt kauft, eben durch diesen 3D-Effekt auf sehr großen Leinwänden. Aber ich finde das, oder mir kommt zumindest so vor, als würde dieser Hype einfach am Konsumenten vorbeigehen.
Ja, das ist einfach, wie du schon sagtest, das ist, die Hersteller brauchen unbedingt irgendwas, was sie den Leuten als Neuigkeit verkaufen können, damit sie halt überhaupt was verkaufen. Ich bin ja sonst eher jemand, der gerne so von Technik, Gadgets oder Spielereien fasziniert ist, aber 3D will mir einfach nicht in den Kopf. Ich brauche das nicht. Ja, ich habe jetzt Fernseher oder Bildschirme mit einer hohen Auflösung, 1080p, und ich brauche das nicht, dass da eine dritte Dimension ist. Da kriege ich im Zweifelsfall nur Kopfschmerzen von.
Das ist ja also das Interessante am 3DS, dass es da auch einen Regler gibt, dass du den 3D-Effekt bei Bedarf ausstellen kannst. Weil du ja schon sehr zentral drauf gucken musst, sobald du von der Seite guckst, ist es nicht mehr so schön. Und das ist schon sehr klug, dass die da sowas eingebaut haben, weil in 2D sieht es dann ja immer noch sehr scharf aus. Aber du kannst es halt dann, falls dir der 3D-Effekt mal zu viel wird, kannst es auch einfach ganz normal spielen und es ist trotzdem noch eine gute Grafik.
Ja, ich denke, dass es halt bei der 3D-Diskussion eher die Technik als Selbstzweck dargestellt wird. Ich traue es Nintendo durchaus zu, dass sie mit der kleinen Kiste aus diesen dreidimensionalen noch spielerische Werte rausholen. Miyamoto hat es ja auch schon angekündigt, so das ist für uns, glaube ich, in dem Moment noch nicht so wirklich vorstellbar, wie das gehen soll. Aber einfach, wenn du auch tatsächlich in die Tiefe springen kannst beispielsweise und es fühlt sich besser an dadurch, du hast ein anderes Spielerlebnis dadurch, dann fängt die Technologie an Sinn zu machen. Ich habe es zum Beispiel auf der Gamescom mitgekriegt, das hat mich sehr beeindruckt, King's Bounty gab es da auch mit der Nvidia 3D-Brille. Da sind die Anzeigen mehr oder weniger über den einzelnen Figuren geschwebt. Das war ein sehr ruhiges Bild, fand ich sehr angenehm und du hattest tatsächlich mehr Übersicht dadurch. Also es ist der erste und der einzige Titel, der mir über die Leber gelaufen ist, wo ich wirklich sagen würde, ja, da hast du einen spielerischen Mehrwert durch die Technik.
Ich finde es halt vor allem bedenklich bei sehr schnellen Spielen, also bei Shootern zum Beispiel. Ich glaube, dass es da einfach viele Leute auch einfach überfordert. Zumal ja auch jede Menge Leute es einfach nicht sehen, weil sie zum Beispiel auf den verschiedenen Augen ungleich sehen.
Ja, da ist zum Beispiel, falls euch der Name Roger Ebert was sagt, das ist so quasi der Filmguru aus den Vereinigten Staaten. Er hat sich dazu bekannt, dass er nicht wirklich ein großer Fan von 3D ist oder 3D-Kino und hat da letztens einen Artikel verlinkt. Wir haben auch die News im Rahmen der, glaube ich, Tron war es, auf der Seite gehabt. Und da hat jemand aus Hollywood, der sich mit Schnitten, mit, also der jemand, der Filme schneidet, professionell, hat sich damit beschäftigt und haargenau erklärt, warum 3D eigentlich nicht wirklich gut ist, weil das Gehirn nicht dafür ausgelegt ist, sich auf verschiedene Ebenen zu konzentrieren und dass es einfach nur anstrengend ist auf Dauer.
Das kann man sich eigentlich bei einem Film noch deutlich besser vorstellen, dass es vielleicht funktioniert, also in einem abgegrenzten Zeitraum von 1 bis 2 Stunden. Aber jetzt stellen wir uns zum Beispiel ein Skyrim zum Beispiel vor. Also einfach theoretisch, man würde es in 3D spielen und dann irgendwie 50 oder 100 Stunden diesen 3D-Effekt. Ich glaube nicht, dass das mit Genuss spielbar wäre.
Das kann gut sein. Aber also da muss ich Sven einfach beistimmen. Also sobald spielerischer Mehrwert drin ist, dann macht es ja wirklich Sinn. Und irgendwann wird der spielerische Mehrwert da auch kommen. Das ist ja ganz normal bei so einer neuen Technologie, dass es immer erst ein bisschen dauert.
Weil es ändert auch nichts daran, dass es anstrengend ist beim Spielen. Also mir geht es zum Beispiel so. Ich finde es anstrengend. Ich bevorzuge da eindeutig 2D.
Ist es vielleicht anstrengend, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss? Oder glaubst du, dass du dich da auch nicht groß dran gewöhnen kannst?
Ich glaube nicht, dass ich mich daran gewöhnen werde.
Ich denke auch, also 3D, das ist so eine Sache, die gucke ich mir mal maximal 1 Stunde, 1,5 an. Und wenn es gut gemacht ist, gerne, aber ich möchte es nicht dauerhaft. Ich möchte nicht, wenn ich spiele, möchte ich nicht permanent eine Brille aufhaben oder mir für 10.000 Euro einen 3D-Bildschirm holen. Und ich meine, wir sind in Deutschland, ja, wir reden immer noch hier in einem Land, wo HD-Kanäle, die kann man an einer Hand abzählen. Ich möchte gerne erstmal, bevor mir jetzt schon die Industrie den neuen Standard festlegt, möchte ich gerne erstmal, dass zum Beispiel HD-Fernsehen flächenmäßig verbreitet ist. In Amerika wird jede popelige Sitcom in 16:9 und HD aufgelöst gesendet und wir, da kriegt man Arte HD. Super.
Na, aber um nochmal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass der 3DS 250 Euro wert ist. Vielleicht wird er ja auch irgendwo zum Kampfpreis angeboten für 230 oder was weiß ich. Ich werde schwer in Versuchung kommen, da am Launchtag auch zuzuschlagen. Auch wenn ich mir schon gewünscht hätte, dass Nintendo da jetzt schon mal ein bisschen mehr zu kommenden Titeln sagt. Weil da haben sie einfach sehr, sehr wenig bisher angekündigt und vertrauen momentan noch sehr auf diesen Wow-Effekt dieser 3D-Technik. Aber ich möchte schon auch mal wissen, was sie damit dann eigentlich vorhaben. Apropos Japan. Aus Japan kommt ein gewisses Spiel, weil das viele Menschen kennen und mit Videospielen in Verbindung bringen, nämlich Super Mario. Und alle Reinkarnationen eben dieser Marke. Und ich glaube, wir wollen auch heute was verlosen.
Richtig, genau. Wir werden nämlich heute, als Dank dafür, dass ihr uns jetzt so lange zugehört habt, habt ihr die Chance, etwas zurückzubekommen. Und was genau, das wird euch jetzt Philipp erklären.
Genau, das ist nämlich die Super Mario All-Stars Collection für die Nintendo Wii.
Die zum 25-jährigen Jubiläum rauskam, in limitierter Edition.
Ja, und der Klempner hat nun tatsächlich schon 25 Jahre hinter sich. Und auf dieser All-Star Collection sind drauf Super Mario Brothers, das ursprüngliche Spiel. Dann außerdem Super Mario Brothers The Lost Levels. Das hieß in Japan Super Mario Brothers 2. Dann außerdem Super Mario Brothers 2 aus Europa. Das war ein ziemlich verrückter Twist im Mario-Universum und bis heute ziemlich einmalig. Und außerdem ist auch noch Super Mario Brothers 3 drauf. Also die ganzen sehr alten Mario-Teile zum Nachholen auf einer einzigen Disc.
Und es ist noch ein Booklet dabei, also so ein kleines Büchlein, und eine Audio-CD mit den Soundtracks von Mario-Spielen aus den letzten 25 Jahren.
Und insbesondere Super Mario Bros. 3 ist einfach bis heute noch ein Jump'n'Run-Juwel. Da kommen viele heutige Jump'n'Runs nicht ran. Von daher lohnt sich das, da mal ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Wie gesagt, das verlosen wir für die Wii. Und dafür müsst ihr uns eine gar nicht mal so schwere Frage beantworten. Nämlich kam diese Super Mario All-Stars Collection auch schon mal für eine andere Nintendo-Konsole raus. Und wir wollen von euch wissen, welche Konsole war das? Und in welchem Monat und in welchem Jahr kam diese Super Mario All-Stars Collection damals in Europa auf den Markt? Also die Konsole und Erscheinungsmonat und Erscheinungsjahr. Und die Lösung schickt ihr uns bitte an die E-Mail-Adresse podcast@gamersglobal.de. Als Betreff gebt ihr einfach Gewinnspiel an und unter allen Teilnehmern
mit der richtigen Antwort.
Ja, mit der richtigen Antwort natürlich. Losen wir dann aus, wer gewonnen hat. Ja, so einfach ist das.
Ja, ihr könnt natürlich...
Alex allerdings darf leider nicht mitmachen.
Genau.
Denn und, er ist Mitglied der Redaktion.
Und alle anderen, die noch an diesem Podcast mitgewirkt haben, dürfen auch nicht teilnehmen.
Falls ihr auch mal nicht an einem solchen Gewinnspiel teilnehmen wollt... dann könnt ihr euch bewerben als Trainee bei Gamers Global. Oh Mann, da habe ich jetzt auch lange dran gearbeitet. Boah, ich habe hier Notizzettel liegen, überall über den Tisch verteilt.
Ja genau, also wir suchen einen Redaktionstrainee für die Redaktion von gamersglobal.de in München. Und wenn ihr Interesse habt und euch bewerben wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar geht ihr auf die Seite www.gamersglobal.de/Stellenanzeige. Da steht dann nochmal alles groß erklärt, welche Voraussetzungen ihr idealerweise mitbringen solltet und an wen ihr euch wenden könnt. Und wenn ihr Interesse bekommen habt, dann solltet ihr das vielleicht jetzt relativ bald erledigen. Und zwar spätestens bis zum 7. Februar, weil bis dahin wollen wir mit der Vorauswahl von Bewerbern fertig sein. Wenn ihr vielleicht darüber hinaus einfach nur Interesse habt, ein Praktikum bei Gamers Global zu machen, dann könnt ihr das da auch natürlich machen und euch bewerben. Und wenn ihr sonst irgendwelche Vorschläge, Leserbriefe habt, dann könnt ihr die auch an unsere E-Mail-Adresse podcast@gamersglobal.de abgeben. Oder wenn ihr eure Familienverwandten mal vor einem Millionenpublikum grüßen wollt.
Oder wenn ihr mal selber als Gast hier teilnehmen wollt, so wie heute der Sven, könnt ihr das auch an diese Adresse schreiben. podcast@gamersglobal.de.
Ja, das war's dann auch für heute und wir bedanken uns natürlich bei Sven, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke, Sven.
Ich danke euch für die Einladung, gern geschehen.
Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao. Ciao.